zu einer weiteren Ausgabe von In Ottes Ohr, dem Podcast vom Tech-Theologen. Ich bin Jan Otte und wohne im Dreiländereck am schönen Bodensee. Als Experte für digitale Ethik und Nachhaltigkeit begleite ich Menschen in besonderen Momenten in Transformationsprozessen. In meiner Praxis als Pfarrer einer Stadtkirche ebenso wie zuvor als Interimsmanager im Technologie- und Outsourcing-Bereich als Projektleiter von großen IT-Projekten. In diesem Podcast spreche ich mit wunderbaren Menschen, ExpertInnen für Veränderung, Persönlichkeitsentwicklung, Achtsamkeit, Chancen. Ich interviewe Coaches und BeraterInnen und lade dich ein, ganz unterschiedliche Lebenswelten zu entdecken. Hier oder dort deine eigene Praxis im Büroalltag und auch sonst zu verändern. Wahrnehmen, verstehen, verändern. Und nun viel Spaß beim Hören. Mein Gesprächspartner heute, Patrick Hohl. Er ist davon überzeugt, dass jeder seine Ich-kann-nicht-Haltung aufgeben kann. Als Vater von zwei erwachsenen Kindern hat er sich zur Aufgabe gemacht, Kinder und Jugendliche auf diesem Weg professionell zu unterstützen. Er ist zertifizierter Coach, begleitet das Lösen von Motivationsknoten, die Voraussetzung für optimales, flexibles Denken und den Ausbau eigener Fähigkeiten. Ich habe Patrick kennengelernt im Rahmen von Workshops und Weiterbildungen bei Digesic, Deutschlands erster Business School für digitale Ethik, Nachhaltigkeit und Transformation. Hallo Patrick.
Hallo Jan.
Ich habe dich gerade eben vorgestellt, dass du den ein oder anderen Motivationsknoten löst, aber ich kann mir vorstellen, es geht um viel mehr.
Ja, in der Tat. Ich habe mir vor längerer Zeit überlegt, was bewegt mich und was ist so immer dieses Gleiche, was sich bei mir wiederfindet, und habe festgestellt, dass ich mich selber über meinen Werdegang entwickelt habe zu einem Mindset, was ich Growth Mindset benenne, was ja auch bekannt ist als ein Mindset, Schöpfer seines Lebens zu sein. Und dadurch habe ich mir zur Aufgabe gemacht, auch andere Menschen und Unternehmen zu verhelfen, in dieser Schöpferrolle zu schlüpfen.
Das finde ich natürlich total spannend als Tech-Theologe, in die Schöpferrolle reinschlüpfen. Wenn ich ganz, ganz vorne in die Bibel gucke, dieses dicke Buch, da steht da etwas von, natürlich, dass der Mensch geschaffen wurde am sechsten Tag in einer gewissen Reihenfolge, aber auch als Ebenbild Gottes. Und wenn ich mir anschaue, mein Menschsein, was ich so tue tagtäglich und dann die göttliche Ebene, dann ist das doch durchaus ein großer Spannungsbogen, in dem ich mich da bewege, und du begleitest Menschen schon eine ganze Weile.
Ja, also ich finde auch ein aus der Bibel etwas, was genau das unterstützt. Du musst mich korrigieren, weil ich bin jetzt nicht der Theologe. Aber das heißt doch so irgendwie, am Anfang war das Wort und das Wort war Gott und Gott war das Wort.
Das steht ganz zum Beginn vom Johannesevangelium, ja. Prolog, mein Lieblingsevangelium.
Ja. Und der Mensch hat genau das Wort, was ihm die Fähigkeit gibt, diese göttliche, schöpferische Art an dem Tag zu legen. Wir schaffen und kreieren und organisieren unser Leben mit dem Wort. Mhm. Ja, das ist ja im Zentrum. Und die Frage ist, welche Wörter benutzen wir? Sprache programmiert ja unser Gehirn, unsere Gedanken programmieren unsere Sprache. Und das Ergebnis sehen wir dann im Alltag, im Außen.
Schauen wir mal ein bisschen deine Biografie. Du hast, ich verkürze es mal, 20 Jahre im Konzern gearbeitet, bei Danone drüben in Frankreich, Prozessoptimierung, dynamisches Umfeld, weil Milchprodukte halt nun mal erstmal haltbar gemacht werden müssen und nicht unbegrenzt haltbar sind. Und dann gab es einen Punkt in deinem Leben, wo du gesagt hast, ich mache jetzt mal was Neues. Und da hast du verschiedene Sachen gestartet. Was war so für dich der Moment, wo du gesagt hast, ich mache den Absprung? Ich Schöpfer meines Universums.
Das hat ja davor schon begonnen. Das ist ja das Spannende. Also ich gebe dir einen Einblick ein bisschen früher in meinem Leben, nämlich vor dieser Konzernerfahrung war ich Hochleistungssportler, Mannschaftssport, Baseball. Und da habe ich Bundesliga in Frankreich gespielt, da wo ich aufgewachsen bin. In Deutschland, als ich in 95 nach Deutschland kam. Und Baseball ist jetzt nicht sehr bekannt. Da sind allerdings sehr viele Merkmale von Leistungssport, von extrem viel Fokus. Und da gibt es auch eine Situation, wenn der eine Spieler am Schlag ist, tritt er gegen diesen Werfer an und der Werfer versucht ihn natürlich auszutricksen. Und das ist so ein Duell. Ein One-to-One. Mhm. Und da hat es viel damit zu tun, einmal sich selber zu kennen, zu wissen, worauf muss ich achten, ja, Körperbeherrschung, wenn ein Ball so schnell geworfen wird. Und aber auch zu identifizieren und zu beobachten, welche Signale gibt mir dieser Werfer, dieser Pitcher, wo ich einen Hinweis bekommen könnte, was wird das für ein Wurf sein? Ja, also zu antizipieren, zu lesen. Das ist so diese individuelle Komponente, das Fokus, das Antizipieren. Und in Mannschafts-Mindset hat mich das geprägt, natürlich gemeinsam in der Interaktion als Team Ziele zu erreichen. Ja, wir haben Regionalliga angefangen und wir sind dann Schritt für Schritt nach vorne gekommen. Immer höher, immer weiter in der Liga. Ja, es gab immer ein Ziel, eine Anzahl von Siege und automatisch sind wir dann aufgestiegen. Und in den Anfängen der Mannschaft hatten wir einmal einen guten Pitcher aus Kanada eingeflogen.
Wow.
Und das war natürlich für uns, wir waren ja ganz am Anfang, aber der war so überragend, dass er in dieser Liga alle weggefegt hat. Nur wir sind dann aufgestiegen und das Problem war, dass wir als Mannschaft nicht gewachsen sind, sondern es lag an eine individuelle Performance. Und als dieser Pitcher wieder zurückging, waren wir natürlich wieder komplett aufgeschmissen. Mhm. Also haben wir danach entschieden, wir setzen keinen Pitcher mehr ein, sondern wir zahlen einen Coach. Ein Coach, der die Mannschaft führt, begleitet, individuell die Menschen zu ihrem Besten bringen, aufgrund von Fähigkeiten, die richtigen Positionen, das richtige Mindset finden. Und das hat wunderbar geklappt. Und das ist im Grunde genommen auch der Ursprung, warum es mir im Konzern gut gefallen hat, in einem Umfeld bei Danone, wo Unternehmenskultur und Kultur und dieses Zwischenmenschliche sehr stark gelebt war. Von den Werten, auf Englisch HOPE abgekürzt, H-O-P-E, steht für Humanism, also Menschlichkeit, also ein sehr menschenzentrierter Ansatz. O für Openness, also die Offenheit. P für Proximity, die Nähe zum Kunden, ja, dieses Vernetzen. Mhm. Und E für Enthusiasm, die Begeisterung, Leidenschaft, mach das, wofür du brennst. Und diese vier Werte habe ich mich wiedergefunden und mit diesen sportlichen Mindsets bin ich extrem klar geworden, um dann unterschiedliche Stationen innerhalb von Danone zu machen. Mhm, ich habe mal mit Logistik gestartet, bin dann in den Einkauf rübergegangen, weil es Beschaffung und Logistik war und habe dann entschieden, das will ich nicht immer machen, sondern ich gehe rüber ins Marketing, weil habe festgestellt, da geht es auch um Menschen, da geht es um Zielgruppen, da geht es um Consumer Insights, Menschen verstehen, wie kann ich mein Produkt so aufbauen, damit Menschen mein Produkt auch für gut empfinden, damit mein Produkt eine Bereicherung ist, die hilft, etwas zu erledigen im Alltag. Und mit diesem Mindset bin ich dann auch vom Karriereweg einfach komplett von Upstream Marketing, Einkauf, Beschaffung, Sourcing rüber ins Marketing B2C. Das war schon mal so ein schöpferischer Akt, zu sagen, ich entscheide jetzt, was mir gut tut, wofür ich was meine Vision ist und was ich machen möchte.
Ist ja auch eine Kultur, die da gewachsen ist. Du sprichst von Unternehmenskultur, aber und Milch, Bakterienkulturen, die es da gibt in der Molkerei, aber eben auch was in dir selber gewachsen ist. Was hat dir da geholfen, diese Chancenachtsamkeit, zu sagen, ich mache ein paar Jahre hier und dann gehe ich weiter? Ist es der Sport gewesen in deinem Fall, der Baseball, der dich hilft zu fokussieren, der dir hilft, dich zu fokussieren, im Kontakt zu sein zu deinem Gegenüber, nenn es Kunde, nenn es Stakeholder oder welche Kniffe, welche Tools könntest du da weitergeben,
wo andere von dir lernen? Es hat viel mit Denken in die Zukunft, also so sich projizieren und zu visualisieren. Ja, aus dem Sport auch visualisieren, wie was kommt, viel Visualisierungsarbeit. Und das finden wir ja auch im Growth Mindset. Ja, zu sagen, ich visualisiere mir einen Wunschzustand, was möchte ich erreichen und denke in Wahrscheinlichkeit, in Szenarien, wie komme ich dahin?
Ich antizipiere das Wachstum sozusagen. Ja, ich bin auch bei diesem Hoffnungsbegriff sehr stark. Da hast du natürlich bei mir als Theologen offene Türen eingerannt. Hoffnung, etwas zu sehen, was noch nicht ist. Und das hat Jesus ja auch wunderbar hinbekommen, etwas zu sehen, rauszugehen, auf Menschen zu und chancenachtsam sich auch zu verändern in Orten auch. Ja, du bist ja irgendwann dann von Frankreich rübergekommen, wohnst jetzt in Baden-Baden.
Genau.
Bist im Grunde auch, ja, hast zwei Kulturen oder Third Culture Kid, wie auch immer, you name it. Und du hast dich in Danone verändert, aber dann kam der Punkt, dass du auch gesagt hast, so, ich mache jetzt was anderes. Lead off.
Ja, Lead off hat auch mit Baseball zu tun, ist auch eine Rolle im Baseball, die jeder mal hat am Schlag. Und egal wie deine Fähigkeiten sind, ist deine Aufgabe, aufs erste Base zu kommen. Also hat viel mit Leadership, mit Mindset zu tun, sich auch anpassen, Anpassungsfähigkeit, je nach welche Situation im Spiel ist. Da steckt alles dahinter. Was war der Auslöser? Der Auslöser war auch wiederum Werte, wie Werte gelebt werden im Unternehmen. Und interessanterweise, obwohl Danone jahrelang sehr dezentral war, wurde dann zentralisiert. Ja, das sind so diese Höhen, diese Wellen von Trends. Du kennst es ja als Ex-Berater.
Ja. Ja. Bei Accenture war es ähnlich.
Bei Accenture, dass du dann sagst, okay, jetzt folgen wir mal das. Ja, jetzt brauchen wir, das ist so wie ein Pendel. Ja, manchmal brauchen wir Effizienz, dann müssen wir wieder zentralisieren und brauchen wir wieder Autonomie und Agilität und mehr Innovation und dann müssen wir delegieren und wieder verteilen. Ich bin in der Phase, wo diese starke Zentralisierung stattgefunden hat, rausgegangen. Denn was mich angetrieben hat, war eher dieser Unternehmertumgeist. Ja, so du bist der Eigentümer deiner Marke, du bist derjenige, was machst du, wie entscheidest du, wenn es dein Business wäre? Ja, also extrem starken Ownership fördern. Und wenn du natürlich jemanden hast, der dafür brennt, mit Ownership umzugehen und Verantwortung zu übernehmen, und das wird dann weggenommen, da fehlt etwas. Und es war dann der Auslöser. Also eine normale Weiterentwicklung und ich genieße es, genau diese ganze Erfahrung, die ich gemacht habe, mitzunehmen. Du kannst dir vorstellen, 19 Jahre Unternehmenskultur entwickeln. Ich war immer dabei mit in den Themen der Organisationsentwicklung. Was ist unser Leitbild? Wie machen wir auch das aus Hope, ja, aus unsere Werte, auch Leadership-Prinzipien? Weil erstmal sind ja Werte abstrakt. Jeder interpretiert etwas anderes rein. Und so ist ja es ist wichtig, ganz handlungsaktive Prinzipien zu definieren. Ja? Mhm. Handlungswerte zu definieren, damit jeder weiß, wie arbeiten wir zusammen. Und deswegen ist mein Thema einmal Growth Mindset auf der einen Seite und das andere sind diese Problem-Solving-Dynamiken in Teams. Also wie schafft ein Unternehmen in einem dynamischen Umfeld, sich zurechtzufinden? Das heißt, ich brauche Team-Dynamiken, die, wenn ein Problem auftaucht, und es gibt ganz viele Themen zu lösen, die dann einsteigen und kollaborativ hier Lösungen erarbeiten und dann auch sich anpassen, den Markt anpassen und dann erfolgreich sind.
Zum Thema Erfolg, du bietest ja auch in einem anderen Kontext Coachings an, One-on-One für Eltern und Schüler, SchülerInnen in diese Richtung. Ja. Das machst du zusätzlich?
Das mache ich zusätzlich. Das ist so mein, das hat begonnen kurz vor Corona im Prinzip. Corona hat ja auch noch ganz viel beschleunigt in den Familien, Homeschooling, ja, der Druck, der Stress. Und die Kinder, die dann Orientierung suchen. Und da ist das Thema Growth Mindset nur auf Schüler und Eltern. Und auch da ist es ein One-to-One-Coaching, aber mit einem systemischen Ansatz, damit die Interaktion funktionieren. Ja? Problem-Solving-Dynamiken in Teams hat ja mit Fokus auf Interaktion. Wie schaffen wir, dass die Interaktion, dass das Mindset, genauso wie im Sport, ja, jeder weiß, was ist meine Rolle, jeder nimmt Ownership für die und Verantwortung für das, was er zu leisten hat und unterstützt den Kamerad. Ja. Wenn ich mal als Verteidiger ein Tor schießen kann, dann sollte ich es machen. Mhm. Wenn ich als Stürmer mal eine gelbe Karte kassieren muss, damit meine Abwehr wieder zurückkommen kann, dann nehme ich das Take it for the team. Ja. Also sagen wir öfters bei uns, ja, das Team macht dann die Performance am Ende.
Gehen wir noch einen Schritt weiter. Du hast ja mittlerweile 2 volljährige Kinder. So wie du bei Danone volljährig geworden wurdest, hast du große Kinder mittlerweile. Meine sind ja noch ganz klein. Wir haben eine Gemeinsamkeit festgestellt im Vorgespräch, nämlich VW-Bus, Camping, rausgehen.
Mhm. Und Natur.
Natur, genau. Das hat ja auch was mit Veränderung zu tun, Problem lösen. Ich weiß nicht, wie viele Jahre du schon in Hotels übernachtet hast. Ich habe es in meiner Beraterzeit sehr viel getan, kannte die Hotels dann in- und auswendig und ich habe irgendwann gemerkt, ich muss da raus und wieder spüren. Beim Campen bist du eigentlich den ganzen Tag mit Problem-Solving beschäftigt. Es gibt immer irgendwelche Sachen, die nicht funktionieren, irgendwelche Zeltschnüre, die du fixen musst. Bist den ganzen Tag beschäftigt mit Nahrungszunahme, Verarbeitung, Spülen. Hast den ganzen Komfort nicht, den ich zu Hause habe, wo ich merke, da werde ich mit der Zeit träge. Mir hilft das dann. Mhm. Wie erlebst du deine Camping-Erfahrung, wenn du es versuchst zu übertragen auf die beruflichen Themen, die wir jetzt angeschnitten haben, wie Wachstum, Hoffnung?
Ja, im Grunde genommen ist das ist eine gute Frage. Bringt mich zum Nachdenken. Was ich sehe, ist, ja, Camping, was ich hervorragend finde, ist dieses Gefühl, du weißt nicht, was kommt. Also du bist frei, das ist ein Gefühl von Freiheit, weil du weißt, du musst nicht irgendwo einchecken, sondern du fährst einfach. Und da, wo es dir gefällt, bleibst du stehen und wenn es dir gefällt, bleibst du da und ansonsten gehst du weiter. Und das bringt ein Gefühl von Freiheit und gibt sehr viel Kraft, weil du bist da, wo es dir gefällt. Und ich denke, im Arbeitsleben sollten wir auch so gucken, dass wir auch in so einen Flow kommen, dass wir genau zu diesem Gefühl kommen, lass es auf dich zukommen. Wenn es dir da gefällt, bleib da. Wenn es nicht mehr passt, zieh weiter. Und das ist so dieses Growth Mindset und diese Agilität, die es mit sich bringt. Das wäre so parallel vom Camping, mit dem Camper durch Europa ziehen und von Tag zu Tag sehen, okay, was ist so die nächste Herausforderung? Es ist ein Thema Mindset, Growth Mindset.
Ja, aber auch da, also ich finde es schon faszinierend und auch Menschen da mitzunehmen. Ne? Es ist jetzt nicht jedermann gebacken für Camping, Nächte draußen verbringen, Witterungen ausgesetzt sein. Vielleicht mögen wir das als Menschen ja gar nicht so, ja. Aber sich ein Stück weiter auch rauszuwagen und andere mitzunehmen.
Am Ende ist ja jeder in einer anderen Situation. Also ich liebe auch Natur. Ich bin draußen groß geworden, Sport im Freien. Ja, Baseball ist ja kein Hallensport. Draußen sein. Immer, ich laufe gern, Mountainbiken. Also etwas, was draußen ist. Das braucht meine Lunge.
Ja, also so lange. Auch nicht die volle Kontrolle hast. Also ich meine, haben wir eh nie. Aber zumindest wird einem draußen klarer, ich als Teil, zum Beispiel in den Bergen, ja, ich als Teil von einem großen Ganzen, für mich als Christ, Gottes Schöpfung, da werde ich erstmal sehr klein, aber erlebe auch gerade das als Entlastung. Ne, wenn ich so in meinem Büro hocke, gerade sitzen wir auch drin, kann das durchaus auch einengen, ne? Ich habe das Gefühl, ich habe alles unter Kontrolle, aber gleichzeitig stresst mich das auch, weil ich ja dann den einen oder anderen Fehler auch machen kann, ne?
Ja, das ist auch, das ist das Thema Emotionen. Mhm. Also mein Thema bei Lead-Off ist Emotions in Action. Ja, also Lead-Off, Leverage Your Leader Edge, Thema Leadership an sich, aber zentral rund um Emotions in Action. Wir sind ja emotional geleitet und wir wissen ja, dass bevor unser Gehirn sich einschaltet, spüren wir etwas und da sind dann oft die Gedanken, die dann folgen. Und oft sind wir eher dabei, unsere Gedanken zu zähmen, damit wir unsere Emotionen besser verstehen, kontrollieren. Ja, also das ist genau dieser Schwenk hin zu Achtsamkeit, bewusst sich machen, wo bin ich gerade, sich beobachten und dann die besseren Entscheidungen, ja? Den Sturm und die Wellen der Emotionen erstmal vorübergehen lassen. Und ich glaube, viele erkennen das wieder, zu sagen, lass mal eine Nacht drüber schlafen und nicht die Entscheidung jetzt sofort, sondern lass mal abwarten, lass mal absacken, dass diese Welle der Emotionen, diese Stoffe im Körper, die dann uns ein bisschen Mischugge machen, auch sich setzen und dann vielleicht genau auch den Stress abbauen durch Laufen, Spazieren gehen, frische Luft. Weil das hat ja auch mit Resilienz zu tun, das Thema stressregenerative Kompetenz. Ja? Also nicht nur, wenn du sagst, Schöpfer deines Lebens, hat es auch das in die Hand zu nehmen, zu sagen, okay, ich hatte jetzt Stress und ich muss meinem Körper wieder was Gutes tun. Und das ist dann einer der sieben Prinzipien, zu sagen, ich brauche auch ein Workout, ich brauche auch eine muskuläre Aktivität, ich brauche auch Bewegung, ich brauche Sauerstoff, was meinen ganzen Körper wieder eicht. Atmen, eine wichtige Funktion auch.
Wenn du sagst, die Welle und mal eine Nacht drüber schlafen, da sprichst du natürlich als begeisterter Segler und du gehst ja auch segeln und wir wollen uns noch verabreden zum Segeln etwas an. Es gibt diesen Spruch im Deutschen, ich weiß nicht, wie es im Französischen ist, die Segelsprache ist ja nicht wirklich zugänglich so auf den ersten Blick. Da heißt es vor Top und Takel ablaufen. Also wenn ich, oder beilegen, ja, es gibt mehrere Möglichkeiten draußen auf dem Wasser, wenn Sturm aufkommt, hohe Wellen, kann ich erstmal versuchen beizulegen. Mhm. Also ich will jetzt nicht langweilen mit Technik für die, die es jetzt hören und nicht segeln. Aber man kann in diametral entgegengesetzter Segelstellung, Hauptsegel, Vorsegel beiliegen. Das bringt ein bisschen Ruhe rein, dass man sich so ein bisschen mit den Wellen schaukeln lässt. Ja, und wenn das gar nicht mehr geht und starker Sturm aufkommt, Segel runter, Treibanker nach hinten und dann vor Top und Takel ablaufen. Also es gibt so Situationen. Und natürlich ist die Herausforderung oder das Problem, was zu solven ist, diesen Punkt zu erkennen, wo ich mal sage, so, beilegen. Das geht kurzfristig, ich gehe mal kurz unter Deck. Oder eben zu sagen, wir werfen den Treibanker, Segel runter, wir laufen ab vor Top und Takel, vielleicht noch den Wetterbericht gecheckt und dann quasi, wie lange auch das auch dauert, Augen zu und durch für eine gewisse Zeit. Aber da diesen Impuls dann auch ernst zu nehmen, ne? Und nicht einfach zu sagen, hey, hier den Helden spielen, wird schon irgendwie auf seine eigene Stimme zu hören oder das Göttliche in einem drin, bevor es zu spät ist. Ne? Und so erlebe ich halt auch beruflich, dir geht es vermutlich ähnlich, Menschen, die diesen Punkt verpasst haben und das dann unglaublich viel Energie zieht, um Entscheidungen, lege ich bei oder laufe ich ab, nicht mehr aktiv treffen zu können.
Ja, dann ist Panik angesagt und wenn dann noch viel Wind ist und Sturm, ja, was mache ich jetzt? Und wenn da keine Abläufe intus sind, so gut geübt, dann sind es keine Automatismen. Dann ist die Frage, werde ich von meinen Emotionen, Panik, was auch immer, Wut getrieben oder bin ich im Cockpit und steuere das Ganze und entscheide, was mache ich jetzt mit meinem Segel? Was mache ich jetzt? Welche Richtung soll ich einschlagen? Kann ich weiterhin, muss ich erstmal warten und da stehen bleiben oder und warten, dass der Sturm weg ist? Oder soll ich lieber mich ein bisschen bewegen, weil ich sehe, da vorne ist heller?
Ja, richtig, eben, genau, diesen Blick zu halten und teilweise auch diesen Schulterblick tatsächlich beim Segeln auch, um zu gucken auf dem Wasser, den Wellen, wann kommt die nächste Böe? Also wann kommt dieser Punkt, wo ich die Segel mal ein bisschen lockerer lasse?
Ja.
Also Vieren für die Segler oder dichter holen, anziehen, direkt nach der Böe. Das Verrückte bei
Ja.
der Böe ist, dass kurzfristig ja ganz wenig Wind ist. Kurzfristig, und man dann denkt, boah, und dann nicht achtsam ist und dann dabei zu bleiben. Und ja.
Jetzt habe ich Ehrfurcht, Jan. Jetzt hast du eine Emotion von Ehrfurcht bei mir
Schön. Dann
ausgelöst,
würde ich aber
weil
genau diese Emotion nutzen.
ja, genau, ja. Du weißt, ich habe dich ja herausgefordert in einem Segelduell auf Optimist und
Richtig.
mit diesen Schlagwörtern und Name-Dropping fühle ich mich jetzt total unterlegen.
Ja, also wir machen das
Aber
auf jeden Fall noch nächstes Jahr. Ja, ich gehe auch im Anschluss noch trainieren.
ja, du gehst trainieren. Du hast ja
Ich
die
gehe noch trainieren.
Möglichkeit.
Genau. Wobei du es ja in Baden-Baden nicht so weit weg hast über den Schwarzwald.
Ja,
Du,
ich muss
aber
erstmal ein Optimist. Weißt du, ich blicke zurück auf meine Zeit als Zwölfjähriger und ja, sag mal, irgendwie werden dann auch ein paar Sachen drin sein. Und Optimist ist ja nicht so kompliziert, da bleibe ich Optimist.
Das Schöne ist aber eben, Optimist ist schon mal gut. Ich gehe auf den Laser, ist eine etwas größere Nussschale, aber eigentlich vom Rig sehr ähnlich. Es ist sehr reduziert. Es gibt wenig Technik, mit der ich kompensieren kann. Und ich bin Einhand. Ich bin alleine auf meinem Quadratmeter da draußen, kann ich mal eben rechts anhalten, übernehme Verantwortung und nehme auch die ein oder andere Kenterung in Kauf, um zu erfahren, so schlimm ist das gar nicht. Ja, es tut gar nicht weh. Ich würde gern mit Blick auf die Zeit zu diesem Punkt Ehrfurcht tatsächlich nochmal kommen. Emotionen, Ehrfurcht, aber auch Werte und Kultur, von dem du jetzt viel gesprochen hast. Du warst auf einer katholischen Schule, einem Jesuitengymnasium. Vielleicht magst du da noch ein bisschen uns mit hineinnehmen, was dich vor deinem Berufsleben geprägt hat.
Also es war kein Gymnasium, das war eine Hochschule, Agrarwirtschaft. War von Jesuiten gegründet und hatte auch diese Philosophie, nämlich durch Erfahrung lernen. Ich habe mich ja auch dafür entschieden, denn es war nicht ein trockenes Studium mit viel Büchern auswendig lernen, sondern sehr viele Praktikas. Und es ging immer um konkrete Fälle und dann Reflexionsphasen, Selbstreflexion und aus Erfahrung lernen. Also wir haben sehr viel, und es ist ja diese Jesuiten-Mentalität auch zu sagen, Reflexionsphasen erfahren, überdenken, was hast du daraus gelernt? Und das hat mich im Prinzip geprägt, auch dieses nicht nur nach vorne schauen, sondern auch, was ist passiert, reflektieren, was hat gut funktioniert, was funktioniert noch nicht so gut. Was fehlt, was kann ich anders machen? Und ja, das war so diese Phase, die mich geprägt hat in dieser Hinsicht.
Und ich meine, Agrarwirtschaft, da klingelt ja schon noch was in mir als Theologe mit Bewahrung der Schöpfung, Nachhaltigkeit, nur so viel Bäume fällen, wie nachwachsen, bewusster Umgang. Ich kann mich ein bisschen eintragen. Wir haben jetzt als Familie einen Schrebergarten, einen kleinen Garten im städtischen Umfeld, wo wir versuchen, möglichst eigenständig Gemüse anzubauen. Nicht die komplette Subsistenz, aber so ein Stück Weg Richtung Selbstversorgung. Und da auch zu merken mit den Witterungen, wann sehe ich was, welcher Boden braucht es dafür, dass eine Kultur wächst, welche Schädlinge gibt es, wie anstrengend ist Bio, ja, was bedeutet das auch an Ernteverlusten und so weiter. Also da bin ich auch drin, erde mich im wahrsten Sinne des Wortes, mach mir die Hände schmutzig, ja. Eine andere Sportart als Segeln. Ich gehe wirklich mit den Händen rein und dann spüre ich rein, ich probiere aus. Und das ist gerade etwas, was ich mit der Familie mache. Jetzt vielleicht nicht gerade in dieser kalten Jahreszeit, aber spätestens im Frühling wieder. Und ja, also warum bist du nicht einfach da geblieben im Bereich Landwirtschaft?
Ja, das hat viel, also ich bin ja im Bereich Nachhaltigkeit unterwegs, ist auch so ein Steckenpferd. Also neben digitale Transformation, New Work, Nachhaltigkeit ist so ein Thema. Und das Thema Agrar, ja, hat ja mit Erde, mit Systeme zu tun. Also das ist ein komplexes Denken. Was löst es ein? Domino-Effekt. Ja? Mhm. Wie viel ich tue ich jetzt? Was musst du jetzt auf deinen Schrebergarten machen, damit jetzt Bakterien in dem Boden Organisches zersetzt, damit dann später im Grunde genommen verfügbarer natürlicher Dünger freigesetzt wird. Dann so Spurenelemente, dass die gut wachsen. Was machst du, damit die Schädlinge, die da sind, jetzt auch mal nicht überleben diesen Winter, wenn er hoffentlich kalt und voller Schnee wird? Ja. Also das sind so diese ganzen, es ist ja ein Systemdenken schon, was muss ich wie wann machen? Weil es ist nicht wie in der Technologie, dass du oft auf einen Knopf drückst und dann hast du sofort etwas, sondern da kommt auch diese Parallele von Samensätzen. Ja? Ich arbeite gern mit Gedankensamensätzen, was dann über die Zeit wächst und was erstmal klein ist. Man muss einen Gedanken hegen und pflegen wie eine Pflanze und diesen dann weiterentwickeln. Und dann kommen wir ganz woanders raus. Und dieser Gedanke von Zeit und Zeiten nutzen, damit etwas reift und Zeit geben, sind in so einer hektischen, beschleunigten Zeit und sind sehr schnell frustriert, wenn etwas nicht funktioniert. Also auch diese Geduld, diese Gelassenheit zu haben in Bezug auf, wie gehen wir mit der Zeit um?
Apropos Zeit, wir kommen zum Ende von dieser Folge in Ottes Ohr, Podcast vom Tech-Theologen. Pläne fürs nächste Jahr.
Ja, weitermachen. Growth Mindsets, Problem-Solving-Dynamiken, Unternehmen verhelfen, weiterhin sich zurechtzufinden in dieser turbulenten Zeit.
Leverage your leader edge.
Genau, leverage your leader edge.
Patrick, hat mich total gefreut, diese halbe Stunde, Jan, die wir hier gesprochen haben. Und ich freue mich schon, nächstes Jahr die Optimist-Match-Race Patrick gegen Jan, aber vielleicht auch miteinander, ne? Im Kontakt.
Ja, ja, ja. Ich werde deinen Windschatten nutzen.
So sind wir gemeinsam unterwegs.
Perfekt.
Bis bald.
Danke, Jan.
Tschüss, Patrick.
Bis dann. Ciao.
Du hörtest eine weitere Ausgabe von In Ottes Ohr, dem Podcast vom Tech-Theologen. Wie gehst du raus aus dieser Folge? Inspiriert? Ist das ein oder andere erhellende Moment für dich dabei gewesen? Welche spannenden Menschen sollte ich auf jeden Fall noch interviewen? Ob Lob oder Kritik? Ich freue mich über beides. Schreib mir als Kommentar auf inottesohr.de, per E-Mail an in@ottesohr.de oder folge mir auf den sogenannten sozialen Netzwerken Facebook, Instagram oder LinkedIn. Ich bin Jan-Thomas Otte, Experte für digitale Ethik und Nachhaltigkeit. Und wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, hinterlass mir ein Like. Und wenn du mich noch öfter hören möchtest, und meine Gesprächspartnerinnen natürlich insbesondere, abonniere uns doch direkt. Bis zum nächsten Mal.